Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Und Andreas, ich habe mal wieder eine Frage an dich.
Ja, spannend, schieß los.
Und zwar, laut der letzten Messungen war der März der viertwärmste März seit Aufzeichnungsbeginn.
Na? Monat, jetzt.
Genau.
Ja. Ja.
Man könnte also sagen, wir schmelzen planmäßig. Ja? Meine Frage an dich, besser gesagt, es sind sogar zwei Fragen mal wieder, ist
A und B.
Was ist oder gibt es eine klimafreundliche Gewohnheit, auf die du wirklich stolz bist? Und auf der anderen Seite dann, kannst du dir schon denken, gibt es eine andere Gewohnheit von dir, bei der du dir jeden Morgen sagst, ab morgen werde ich das ändern, im Sinne des Klimas, aber es gibt irgendwie nie einen Morgen.
Ja. Puh, das ist eine schwierige Frage. Leichter, dummerweise, ist die zweite Frage. Also, da ist es schon so, dass ich mir des Öfteren denke, ach, eigentlich müsste das Auto dafür nicht nutzen. So, wir wohnen ja in einem Ort, der ist nicht allzu groß und in dem lässt sich eigentlich wirklich alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Eigentlich auch zu Fuß, so, wenn man einigermaßen gut auf den Füßen steht.
Ja, ja.
Und dann trotzdem ist es manchmal so, wenn die Zeit knapp ist und irgendwie man muss irgendwen ins Fußballtraining fahren und dann nimmt man halt doch das Auto. Also, und ich mache das zu oft. Jetzt, wenn es natürlich wärmer wird, auch schon im März, macht man das dann weniger.
Ja,
und so. Aber das ist sicherlich etwas, wo ich mir denke, nee, eigentlich lass das Auto stehen. Das ist, brauchst du eigentlich gar nicht. Geht auch ohne. Man kann auch einkaufen und auch mehr einkaufen irgendwie ohne Auto. Also das muss ich gestehen. Manchmal denke ich mir, ist so ganz ohne Auto kann man schon auch leben. Also ich habe da großen Respekt davor, wenn man immer irgendwie siehst und die Leute kommen, manche Leute kommen eben ganz ohne Auto aus. Also das ist sicherlich etwas, wo ich nicht stolz bin.
Und worauf bist du stolz? Gibt es da was? Auf eine klimafreundliche Gewohnheit oder Handlungsweise, wie auch immer.
Ja. Also hängt vielleicht ähnlich damit zusammen und vielleicht ist es auch nichts, worauf man stolz sein müsste, aber ich freue mich tatsächlich ganz oft, dass wir mit dem Zug pendeln. Also sowohl meine Frau als auch ich und nehmen nicht das Auto, da nicht. Und das ist aus vielen Gründen, nicht nur aus Umweltgründen, ist es eine schöne Angewohnheit. Ja. Und das finde ich, also da bin ich jetzt vielleicht nicht stolz drauf, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich freue mich, dass es diese Möglichkeit auch gibt und dass wir die auch nutzen.
Ja. Ja, sehr gut. Weiter so, Andreas.
Ja. Hat viel mit dem Auto zu tun. Gibt es denn bei dir sowas? Das ist ja eine total spannende Frage.
Ja, jetzt, wo du das gesagt hast, kann ich eigentlich auch erstmal nur die zweite Frage beantworten.
Ja, das ist dumm, aber schlimm.
Wobei,
was sagt das aus?
Genau, wobei es bei mir ja noch schlimmer ist, dass ich, wenn ich jetzt das anspreche, nicht mal bereit wäre zu sagen, dass ich das morgen ändern werde. Und das kannst du dir vorstellen, ist natürlich das Hobby des Motorradfahrens. Wobei ich mich dann immer vor mir selbst damit herausrede, dass Motorräder weltweit für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind.
Ja.
Und dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Also, genau. Stimmt, genau. Sollen wir erstmal die ganzen Kühe abschaffen?
Vor allen Dingen in Bayern.
Stimmt. Das wäre aber auch noch was, wo ich manchmal denke, das ist aber leider eher auch die zweite Frage, wo ich denke, ach, ich würde so gern komplett auf Fleisch verzichten.
Das stimmt.
Und vielleicht bin ich manchmal stolz, weil ich jetzt so manchmal, das geht wirklich in kleinen Schritten und eigentlich ist es total komisch, weil das ist gar nicht schwer eigentlich. Und man kann es einfach machen und meine Frau zum Beispiel, die ist seit, ich glaube 35 Jahren oder so, ist die Vegetarierin. Und das finde ich ziemlich cool. Ich freue mich manchmal, wenn ich so kleine Schritte mache und mir denke, ah nee, beim Grillen, da finde ich eigentlich Grillkäse viel schmeckt manchmal auch viel besser, wenn man den auch gut zubereitet und so. Oder so ein Feta. Also muss ich schon sagen, lustigerweise habe ich mir heute...
Sagen, ja, da würde ich immer sagen, das ist auch geil, ja.
Ja,
aber
ja, stimmt. So ein schönes Steak oder Wurst eher. Aber ich lustigerweise interessant, dass du das fragst. Ja. Heute erst habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Auf was ich wohl, wenn mich jemand fragen würde, lustig. Du hast fast eine ähnliche Frage gestellt. Wenn mich jemand fragen würde oder vor die Wahl stellen würde, nur noch Fleisch oder nur noch Käse. So im ganzen Leben, dann würde ich sagen, ja, lieber das Fleisch weg. Ich würde lieber so ein Käse.
Aber wenn ich so da jetzt, ja, auf jeden Fall, ich bin absoluter Käsefan auch, ja. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt gerade überlege, also vor der Entscheidung, ich glaube, das mit nur Käse, das wäre mir auch dann wieder, das wäre mir zu heftig. Also
echt?
Ja. Das wäre mir irgendwie zu heftig. Nee.
Ja, weil das, dann habe ich eine Lösung für uns, Sebastian. Ja. Dann machen wir einfach nur Leberkäse.
Ja. Oh Gott. Ja.
Dann ist uns beiden geholfen.
Ja, genau. Das bringt mich jetzt zu einem ganz anderen Thema. Hast du, vor 2 Tagen habe ich da zufällig reingesappt, jetzt weiß ich gar nicht, wie diese Sendung hieß, euren Markus gesehen, wie er, glaube ich, war es jetzt ZDF oder ARD? Ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. ZDF?
In dieser Bürgerversammlung. Nein, ich habe nur die Social Media Clips gesehen.
Kann ich dazu nur sagen. Also, das war, aber gut, also, dass das jetzt die Assoziation war, ne? Leberkäse, Markus
wie
Söder.
Wie kommst du da jetzt drauf? Ja, also, das war jetzt wirklich ein sehr harter Wechsel.
Ja, weil du Leberkäse erwähnt hast.
Ich weiß. Ja, aber der will doch jetzt aufhören. Ich dachte, er möchte jetzt nicht mehr Foodblogger sein. Er möchte jetzt Ministerpräsident werden.
Er möchte jetzt ernst. Ja.
Genau. Also, tatsächlich hat er irgendwo habe ich gelesen, er möchte jetzt irgendwie.
Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Ja.
Okay. Ja, wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Das ist Fake News, nehme ich an.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Haben die Grünen gesagt.
Die Grünen.
Ja, hast du angeschaut und warst nicht begeistert?
Ja, nee, ich war, also was man da lernen konnte, fand ich, war teilweise ein Lehrstück in Rhetorik. Also man hatte das Gefühl, das waren ja einfach ganz verschiedene Leute mit offensichtlich ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Bildungsniveaus, also einfach repräsentativ, weiß ich nicht, aber so ein gewisser Querschnitt durch die Gesellschaft, ne, die da saßen. Und dementsprechend haben die natürlich auch schon ihre Fragen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gestellt und hatten auch ganz unterschiedliche Anliegen. Man hat richtig gemerkt, wie der versucht hat herauszufinden, mit welcher Strategie er diese Person jetzt kriegt, jedes einzige Mal. Und es war in den meisten Fällen so durchschaubar, diese Strategie, dass ich mir schon, dass ich mich manchmal wirklich fremd geschämt habe. Ne? Also so bei der armen Oma, sage ich jetzt mal, ne, wurde sich auf eine ganz fiese Art und Weise bei Rentnern eingeschleimt, ja. Ähnlich bei einer Erzieherin aus dem Kindergarten, da erinnere ich mich noch dran, so ganz komisch. Dann gab es aber Leute, da hat er dann gemerkt, die können mir vielleicht gefährlich werden, ne? Dann hat er versucht, kam aber so ein bisschen drauf an, die da einfach drüber zu reden oder die auf eine bestimmte Art und Weise abzubügeln oder abzuqualifizieren. Ne?
Oh krass.
Also es war also zum Zuschauen irgendwie krass einfach zu sehen, wie der mit der Situation umgeht. So oder mit den Situationen. Aber insgesamt, was ist dabei rausgekommen? Also es war eigentlich war die Antwort immer nur, bei uns in Bayern, da läuft alles super.
Was will man auch sonst sagen?
Ja, ich habe auch den Sinn der Sendung irgendwann gar nicht mehr verstanden, weil das waren ja auch Leute, die nicht alle aus Bayern kamen, im Gegenteil, und die ja auch häufig an bundespolitischen Fragen oder an Fragen, die in ihrem Bundesland relevant sind, interessiert waren. Und die Antwort war immer dieselbe. Ja, bei uns in Bayern ist das nicht so. Das Problem kennen wir nicht.
Ja. So, also. Also ich habe es eben nicht angeschaut, sondern eben nur so einzelne Clips auf Social Media gesehen und hatte da aber eine ähnliche Frage. Mir war nicht so ganz sicher, ist es jetzt so diese Idee, der öffentliche Rundfunk muss irgendwie auch wieder mehr so Bürgerbeteiligungsarenen schaffen und was ist aber da der Mehrwert davon? Ich meine, wir haben schon so Politiker in den Diskussionsrunden Sonntagabends und unter der Woche. Da finde ich auch schon, was ist denn da der Wert? Weil irgendwie mehr als sich eben so präsentieren, rhetorisch präsentieren, können die Politiker da ja irgendwie auch nicht machen. Und auch wenn sie irgendwie eine andere Strategie fahren, dann wirkt es auch oft strategisch eben. Ja. Und das Gleiche machen wir jetzt mit, okay, wir gehen jetzt nicht auf die Eliten, die wir jetzt nur ins Studio einladen, sondern jetzt holen wir den Otto Normalo hier rein. Ja, mei, gut, das ist dann irgendwie auch ausgewählt und also dein Eindruck, den du hier erzählst, der bestätigt irgendwie so meinen Verdacht, den ich jetzt nur beim Sehen der Clips hatte. So, und aber gut, wie will man es machen, gell? Also ich meine,
ist es schwierig.
Ist schwierig.
Aber da war ja schon von der ganzen Rollenverteilung hat das irgendwie nicht gepasst, dann hätte man hätte eigentlich dann einen Bundespolitiker einladen müssen. Ja, also mir war schon gar nicht klar, warum jetzt er da ist, ne? Und diese Fragen beantwortet. Also gut, nee, das sage ich jetzt nicht. Egal, also heute machen wir was anderes.
Der ist Bundespolitiker. Ja, heute machen wir was anderes, Sebastian. Vielleicht hat es auch so ein bisschen jedenfalls mit Politik zu tun oder mit sowas wie einem anderen Bild, einem besseren Bild der Zukunft oder wie Politik aussehen soll. Hm. Also wir beschäftigen uns heute mit Utopien und wir tun das auch deshalb, weil ich mir nochmal vor Augen geführt habe, was du vor einigen Folgen mal, als wir über Zeitreisen gesprochen hast, als deine Zeit beschrieben hast, in die du gerne reisen würdest. Du hast nämlich gesagt, du würdest gerne so in die 60er Jahre nach Kalifornien, San Francisco, Hippies, Flower Power reisen. Und das fand ich irgendwie und finde es nach wie vor auch faszinierend. Da würde ich doch gern mitreisen. Und zwar,
jetzt auf einmal.
Jetzt auf einmal, wenn du mich noch mitnimmst.
Ja, natürlich, Andreas.
Mir ist es so ein bisschen hängen geblieben, weil ich irgendwie da auch eine Vision der Zukunft auch unter den Leuten sah oder jedenfalls annehmen, dass die so eine Vision der Zukunft hatten, die irgendwie sehr, sehr, sehr sympathisch ist. Und mir ist dann ein Film eingefallen, den ich mal von einer Zeit lang angeschaut habe. Der Film heißt Orange Sunshine. Der heißt Orange Sunshine.
Ja.
Und da geht es um so ein paar Hippies. Das ist eine echte Geschichte, das ist ein Dokumentarfilm. Um so ein paar Hippies, die in den 60er, 70er Jahren in Orange County in Kalifornien gelebt haben und LSD probiert haben und total geflasht waren, dachte, jeder Mensch sollte LSD nehmen, weil wir so Weltfrieden und Liebe, du kennst den Film, herstellen können. Und ich fand dieses Herzblut, mit dem die Leute eben Weltfrieden wollten.
Ja.
Das fand ich so sympathisch und überzeugend und so. Und die haben dann wirklich, die wollten dann, oder haben dann auch so einen riesen LSD-Markt irgendwie aufgebaut und irgendwie das auch vergünstigt an die Leute abgegeben. Dafür haben sie irgendwie, ich weiß nicht, Zeugs aus Afghanistan importiert und das dann irgendwie teurer verkauft und so. Und die sind dann auch festgenommen worden. So, die leben aber, glaube ich, zum Teil heute noch. Und das finde ich irgendwie so ein Vorbild für Utopien oder Visionen haben oder auch im Rastafari fand ich immer interessant, so diese One-Love-Gedanke sozusagen. Das ist irgendwie naiv, könnte man ja auch sagen, also es sind halt irgendwie, wir lieben nicht alle und so und Weltfrieden, kann man auch sagen, ist jetzt irgendwie doch ein bisschen utopisch, so reden wir ja auch, aber irgendwie finde ich, hat es eine Kraft und dieser Kraft oder ob wir solche Kraft und solche Utopien haben müssen, sollen, brauchen, dürfen, darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen.
Ja, Andreas, du hast jetzt von Visionen, von Utopien gesprochen, aber irgendwie, was ist denn das überhaupt? Weißt du, was eine Utopie ist?
Nee. Also, ich weiß schon, was eine Utopie ist. Aber du weißt vielleicht, woher das kommt, ja, dieses ja. Wort, oder? Ja,
zufällig habe ich mich vorbereitet. Ein wenig.
Ein wenig, ja. Okay. Schieß mal und los. Zwar, der würde mich tatsächlich interessieren, weil das weiß ich gar nicht.
Und zwar ist es tatsächlich eigentlich als Kunstwort entstanden oder als Wortneuschöpfung im 16. Jahrhundert im Titel eines Romans des Engländers Thomas Morris von 1516. Und Thomas Morris beschreibt darin, oder im ersten Teil sozusagen kritisiert er die englische Gesellschaft oder die sozialen Zustände im England des 16. Jahrhunderts und entwirft dann im zweiten Teil eben eine Utopie, ja, einen Idealzustand, und zwar einer auf einer Insel, die Insel heißt Utopia, auf der eben die Leute ein seiner Meinung nach ideales Leben führen. Ja, das ist allerdings insofern stark zum Beispiel an Platon orientiert, dieses Buch, als dieser ideale Gesellschaftszustand auch sehr strengen Regeln gehorcht oder unterworfen ist. Ja, also da geht es auch viel um Erziehung und es kann zum Beispiel absolut keine Privatsphäre geben. Ja. Und all das trägt dann dazu bei, noch ein paar andere Aspekte sind nicht so wichtig, aber trägt dann dazu bei, dass eben im Unterschied zu dem England seiner Zeit, seiner Meinung nach, die Leute da eben in einem für alle idealen, man könnte vielleicht sogar sagen, in einer frühsozialistischen Gesellschaft leben. Ne? Und das ist, glaube ich, da kommt der Begriff tatsächlich her. Ja, also von diesem Romantitel beziehungsweise von der Insel, die er eben so benannt hat. Und das zeigt ja auch schon was ganz Charakteristisches, ne, dieser Roman, wenn es um Utopien geht, nämlich einerseits sozusagen die Kritik an einem bestehenden Zustand, ja, bestehenden meistens gesellschaftlichen Zustand und eben dem Gegenentwurf meistens eines Ideals. Und dann ist ja irgendwie, kommt man ja sehr schnell auf die Frage, ist denn das, was da als Ideal angepriesen wird, eigentlich auch umsetzbar? Da unterscheiden sich dann sozusagen die verschiedene Arten von Utopien wieder. Ne? Also die einen beschreiben dann sowas wie, scheinbare Zukunftstrend, ne? Die anderen haben eher eine Tendenz zur Weltflucht, ja. Oder noch andere beschreiben Utopien als etwas aktiv zu Realisierendes. Das ist das, was ich herausfinden konnte, Andreas.
Ja. Ja. Das ist ja total interessant, weil da wirklich eigentlich ganz unterschiedliche Dinge damit verbunden sind. Also man könnte, wenn ich das so recht verstehe, unterscheiden zwischen, okay, so eine Utopie ist so ein Entwurf erstmal, wir gucken jetzt irgendwie schon auf hier und jetzt, was uns stört und was blöd ist und so und entwerfen aber vielleicht auch zum Teil unabhängig davon einfach so ein Idealbild. Wie würden wir uns einfach ein Zusammenleben, eine Stadt, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft vorstellen? Und dann hast du aber auf der anderen Seite auch gesprochen von Trends, das könnten wir ja sozusagen als Gegenüber verstehen. Irgendwie wir sozusagen denken von jetzt an weiter, wo in einer positiven Zukunft sozusagen das hingehen könnte.
Ja.
Und
das ist eher Ernst Bloch dann.
Ja,
tatsächlich.
Ja, das Prinzip Hoffnung, oder?
Genau, das so Prinzip Hoffnung, genau. Oder die konkrete Utopie, ja. Also nicht etwas, was sozusagen per Definitionem schon eigentlich unerreichbar ist, ja, was eher so als Idealbild gelten muss, sondern was es tatsächlich auch zu realisieren gilt.
Ja. Darf ich da nachhaken, Sebastian?
Ja.
Weil mir scheint, ich weiß gar nicht, ob das ein klar genug beschriebener Unterschied ist.
Ja,
weil
ja.
Man könnte ja sagen, selbst wenn ich jetzt eine Vorstellung der Welt habe, einer idealen Welt, die so ganz anders ist, wie jetzt. Und wo ich jetzt noch nicht mal einen Weg dahin wüsste, außer irgendwie alles platt machen und neu anfangen oder so, eine Sintflut und dann fange ich neu an. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren oder kann ich auch nicht herbeiführen. So, also ich finde keinen Weg dahin. Das heißt aber ja trotzdem nicht, dass man das nicht als Ziel sozusagen ausgeben kann. Also ich kann trotzdem sagen, da müssen wir hin sozusagen. Und wenn ich jetzt keinen Weg weiß, aber ich weiß vielleicht einen ersten Schritt dahin sozusagen. Und das andere wäre ja irgendwie nur klarer, sozusagen, ich fange an zu überlegen bei dem, was wir jetzt so haben. Und all das, was nicht gut ist, müssen wir sagen, das müssen wir verändern. Und die Idee dann ist, wenn wir das alles tun, also am Bildungsbereich und ich sage mal, wir organisieren unser Wirtschaftsleben anders und dann führe ich ein bedingungsloses Grundeinkommen ein oder was weiß ich. Also solche Steps mache ich. Und dann bin ich irgendwann bei dieser idealen Welt. Ich weiß gar nicht, ob das sich so unterscheidet, weil ich ja doch oder beziehungsweise umgekehrt fragen möchte, solche ganz, ich sage mal, radikalen Utopien.
Ja.
Also, wo wir uns einfach vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, es gehört doch zum Menschen dazu, in Gemeinschaft zu leben. Und Menschen sozusagen müssen irgendwie, in irgendeiner Form gemeinschaftlich Freunde haben. Freundeskreise haben sozusagen. Jeder Mensch muss das haben und jeder Mensch muss befreit sein von irgendwelchen Zwängen, die ihm davon abhalten. Dann kann ich das doch als so starke Motivation, abstrakte, allgemeine Motivation aber dafür heranziehen, jetzt im Hier und Jetzt dafür zu kämpfen, dass wir Einkommen nicht mehr nur durch Erwerbsarbeit generieren. So. Also verstehst du, wie ich meine sozusagen?
Ich verstehe, wie du meinst. Aber ich glaube, das würden, also ich glaube, die Leute, die diese beiden unterschiedlichen Vorstellungen von Utopien so unterscheiden würden, wie wir das jetzt erstmal dargestellt haben, die würden sagen, naja, das ist schon ein Unterschied. Also
okay.
Weil im einen Fall geht es eben darum, tatsächlich sozusagen eine Utopie als Gesamtpaket, vielleicht auch auf einem sehr langen Weg, tatsächlich zu erreichen. Und die anderen würden sagen, das ist als solche ist es unerreichbar, diese Utopie. Und trotzdem, also man denke zum Beispiel an die marxische Gesellschaftsvorstellung, sozialistischer oder kommunistischer Art. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, das ist eine eigene Debatte, das ist an sich gescheitert, aber zugleich kann man ja sagen, dass bestimmte Aspekte aus dieser Utopie, ist ja auch eine Utopie, heute durchaus Eingang gefunden haben in unser gesellschaftliches Zusammenleben, nämlich im Sinne von bestimmten Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Ja. Dass das eher so eine Folie ist, vor deren Hintergrund man dann vielleicht bestimmte positive Effekte dann tatsächlich irgendwann mal erzielt, aber die man eben nicht vollumfänglich erreichen kann. Und das ist ja schon ein Unterschied, oder? Ob ich sage, ich will wirklich dahin, den ganzen Weg, oder ob ich sage, vielleicht ergibt sich daraus mal irgendwann, dass einzelne positive Effekte auftreten.
Aber in erster Linie wäre da sozusagen der Hauptpunkt der, dass wir aus dem Zeichnen der Utopie, also dem Zusammentragen der Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen, herausfiltern können, was uns wirklich wichtig ist. Also, dass wir da eben zum Beispiel sagen, uns ist wichtig, dass niemand in Armut leben muss oder niemand von jemand anderem unterdrückt worden ist oder dominiert worden ist. Ich denke da zum Beispiel zurück an die Folge mit Philipp Pettit, wo wir uns über den Neorepublikanismus unterhalten haben. Das wäre ja auch so eine, vielleicht auch eine Art Utopie, wo wir sagen, also wir wollen so eine Welt haben. Und das können wir rausziehen, wenn wir uns so ein Bild zeigen. Dann ist doch eigentlich schön, aber Utopien zu haben, oder? Vielleicht auch verschiedene, so sich immer wieder mal so eine Welt auszumalen,
zusammenzustellen. Ich glaube ja auch, also wenn du dich erinnerst, ich glaube, so ist eigentlich in erster Linie vielleicht mal der Gedanke zu dieser Sendung entstanden, dass wir uns, glaube ich, mal darüber unterhalten haben, warum es eigentlich keine, ich sag mal, neuen Utopien mehr gibt, scheinbar. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Und dass solche Utopien doch auf irgendeine Art und Weise immer wichtig waren. Alleine vielleicht schon, um eine Folie für einen gesellschaftlichen Diskurs zu haben. Sozusagen ein Ideal vor Augen zu haben, vielleicht auch konkurrierende Ideale, ne? Über die man eben diskutiert und sich dann gesellschaftlich ein Stück weit einigt oder entscheidet, in welche Richtung man denn jetzt losgeht, ja, ohne das vielleicht jemals endgültig zu erreichen, ja, dieses Ideal, diese Utopie, ja. Und dass wir doch sowas vielleicht auch wieder bräuchten angesichts all der Veränderungen in ganz vielen Bereichen, die wir ja schon diskutiert haben, hier auch im Podcast, dass vielleicht diese ehemaligen Utopien oder Gesellschaftsvorstellungen vielleicht auch ein Stück weit outdated sind, ne? So. Und es aber scheinbar keine, zumindest keine große Utopie mehr gibt.
Ja, das stimmt.
So,
ja. Das ist ein guter Punkt. Mir fiel jetzt gerade ein, als du das erzählt hast, dass wir auch schon mal über das Thema diskutiert hatten, aber sehr viel kleinteiliger. Da war unsere Überlegung, dass doch in der Politik oft es um so klein geht und keiner herkommen darf und mal so eine Mini-Utopie entwerfen darf und sagen, wie wäre es? Ich glaube, da ging es um, ich weiß, der Habeck hat mal so eine Reichensteuer oder irgendwie sowas ins Spiel gebracht, meine ich. Und dann war aber unklar, wie die finanziert werden sollen. Das haben alle kritisiert.
Ja.
Und da haben wir noch diskutiert und sagen, ja, aber kann man nicht mal eben so eine Folie heranziehen und sagen, pass auf, das wäre doch, also ist jetzt vielleicht nur ein halb gutes Beispiel, aber von der Idee her passt es da ganz gut. Wir haben so eine Vorstellung, wie wir vielleicht Gesellschaft organisieren. Ich werfe die mal rein und lass uns mal überlegen, was dafür und was dagegen spricht. Und da hat uns gestört, dass man das nicht mehr darf, weil sofort jeder kommt, bin ich jetzt betroffen davon und so. Aber dabei war man da noch gar nicht. Und ich glaube, das entspricht genau dem Punkt, was du jetzt auch wieder aufbringst. Und sagst, wir brauchen solche Bilder, die vielleicht nicht sofort umsetzbar sind und die vielleicht ein bisschen abstrakt sind und von denen manche sagen würden, wie Helmut Schmidt es getan hat, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Und da würden wir sagen, nein, oder beide wahrscheinlich sagen, nein, das brauchen wir, um zu kontrastieren, aber was haben wir denn jetzt? Und vielleicht anfangen zu diskutieren, was steckt denn da drin? Vielleicht steckt da ja auch eine Ungerechtigkeit drin, irgendwie den, aus Eigentumsüberlegungen, wissen wir ja noch nicht.
Wissen wir, also ich schon, aber...
Ja.
Nein, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Krasse an dem Satz von Helmut Schmidt, an diesem berühmten Satz ist ja, dass er das über Visionen gesagt hat oder dass er das Wort Vision benutzt hat.
Guter Punkt.
Und dass Vision ja tatsächlich im Unterschied zu Utopie etwas meint, was tatsächlich sozusagen real erreichbar ist. Ne? Und selbst das hat er ja sozusagen abgetan. Ja? Und dann müsste man sich ja schon fragen, was er jetzt von Utopien gehalten hätte. Wahrscheinlich gar nichts. Ja? Also, das hätte ja noch einen ganz anderen Status, wenn man sich das so überlegt.
Ich wäre mir nur nicht sicher, ob ich da mitgehen würde und sagen würde, dass Visionen zwingend so einen realistischeren Outlook haben, sozusagen, oder realistische Chance auf umgesetzt werden. Weil ich ja mal denke, Inhalt meiner Vision kann ja so eine Utopie zum Beispiel sein. Ich sehe,
ja, das ist
oder wie so eine Art Einsicht sozusagen. Ich sehe, Erwerbsarbeit als einzige Einkommensquelle, das ist einfach, das taugt zu nichts. Ja, das also glaube ich tatsächlich. Fordert aber fundamentale Umwälzungen eigentlich unseres Wirtschaftens. Und ich glaube, so hätte ich jetzt gesagt, das könnte ja auch Teil einer Vision sein. Aber du würdest sagen, es ist eigentlich enger. Es ist so.
Ja, Vision wird natürlich unterschiedlich gebraucht, ne? Also das Wort, ja. Es stimmt natürlich, es wird auch in dem Sinne gebraucht, wie du es jetzt verstehen würdest, ja. Ich würde es aber tatsächlich, wenn ich sage, zum Beispiel, um auf dein Beispiel zurückzukommen, Robert Habeck hätte ja auch sagen können, ich habe die Vision einer Reichensteuer.
Oh,
es hätte in dem Sinne eben, glaube ich, tatsächlich nicht gepasst zu sagen, ich habe die Utopie einer Reichensteuer.
Ja, stimmt.
Ja, guter Punkt. So habe ich das jetzt gemeint. Ja,
stimmt.
Sondern ich hätte ja. er hätte sagen können, ich habe die Utopie einer gerechteren Gesellschaft, ja, oder einer gerechten Gesellschaft, und ich habe die Vision auf dem Weg dahin einer reichen Steuer, oder? Das hätte, das wäre doch irgendwie, und das meine ich damit. Das drückt, glaube ich, schon eine unterschiedliche Qualität oder eine unterschiedliche Qualität aus.
Ja. Finde ich ein super Beispiel. Das macht tatsächlich so sprachgefühlsmäßig auf jeden Fall Sinn. Vielleicht könnte man sagen, Visionen, die beziehen sich so auf Handlungsfolgen oder auf entweder auf einzelne Handlungen oder auf so Handlungsfolgen. Sagen wir eben, wenn wir jetzt politisch eine Reichensteuer einführen, dann führt es zu mehr Gleichheit oder sowas. Auf solche Stränge sozusagen, aber wo man aktiv handelt. Mehr oder weniger. Und eine Utopie, die ist eher so ein Bild, das erstmal unabhängig ist von konkreten Handlungsschritten, die ich jetzt anvisiere oder die ich jetzt für gut halte oder die ich jetzt vorschlage, sondern es ist eher so ein Gesamtbild, auch reicher. Ja. Es ist irgendwie eben, es hat mehr Aspekte, aber die ein bisschen abstrakter sind, eben eine gleiche, gerechte Gesellschaft und sowas. Und dazu führen dann Visionen. Ja, das stimmt. Genau, das könnte ein Unterschied sein. Dann habe ich noch einen interessanten Begriff für dich,
wo wir jetzt
schön die Begriffe analysieren. Aber es ist eigentlich ganz interessant, die sprachlichen Intuitionen, unsere Reaktionen auf so Verwendungsweisen zu testen. Ich habe kürzlich das Wort Realutopien gehört. Mhm. Und das ist ja eigentlich jetzt vor dem Hintergrund, was wir diskutiert haben, eigentlich ganz spannend, weil es eben so dieses den Teil Utopie hat, was irgendwie gar nicht real sein muss, aber die Utopien sind gekennzeichnet dadurch, dass sie irgendwie nicht außerweltlich, sage ich mal, sind, sondern irgendwie verankert in unserem Hier und Jetzt. Können wir damit was anfangen, mit diesem Begriff Realutopien? Ich kann auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was sich darunter mehr verbirgt.
Ich wollte jetzt gerade sagen, die Frage würde ich gleich mal zurückgeben.
Okay.
Erzähl mal, was du dazu gelesen hast.
Also es ist tatsächlich so, dass da damit verbunden ist, so diese Idee, dass wir irgendwie ausgehen sollen von so Hoffnungen und Visionen, vielleicht ist es da wieder das Wort, die wir jetzt haben, was wir schätzen aktuell in unserer Welt oder wo wir auch sagen, ach, das läuft nicht so gut. Ja, also das Beispiel, was ich da gehört habe, da habe ich einen interessanten Radiobeitrag auch dazu gehört oder so ein Radiogespräch, verlinken wir auch in den Shownotes im Deutschlandfunk. Und da hat einer erzählt, dass wir eben, wir mögen nicht durch Städte gehen, die grau und voller Straßen und Häuserfluchten sind, sondern wir wollen irgendwie durch grüne, offene, lebendige Städte gehen. Also das haben wir jetzt schon drin. Also und wir sehen irgendwie so eine Negativfolie. Und was die dann gemacht haben, gibt es auch eben so diese Infothek für Realutopien im Netz, verlinken wir auch, die dann eben solche Bilder skizziert haben. Und der hat erzählt, dass sie dann eben so hochskaliert haben. Sagen, okay, wie sähen das jetzt aus, wenn wir genau diesen Wünschen und den positiven Visionen mal nachgehen würden? Wie sähe unsere Welt aus? Und das ist total spannend.
Der Gedanke,
weil es eben sozusagen so zwischendrin ist. Es ist schon dieses, wir gehen von jetzt aus und gehen von, also Handlungsschritte nach vorne, also eher auf dem Visionen, Pfad,
genau, es ist sozusagen, das ist die Folge der Umsetzung von Visionen, ne? Und im anderen Fall ist es sozusagen ein kompletter Gegenentwurf. Also sozusagen, man könnte auch sagen, es ist irgendwie bottom-up versus top-down.
Ja, genau. Aber irgendwie hat es beides drin. Also da steckt eben der absichtlich auch Realutopien, weil man da vielleicht doch eben so ganze Bilder oder Gesellschaftsbilder oder Lebensentwürfe oder Weltentwürfe sozusagen macht und nicht jetzt nur einen einzelnen, gerechte Gesellschaft, wir brauchen eine Reichensteuer, so. So würde ich denken. Also irgendwie bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es irgendwie was Neues ist, aber irgendwie hat es so ein positives Gefühl in mir erzeugt.
Ja, ich bin da ja immer, verstehe ich. Ich bin da nur, weiß ich gar nicht. Also ich fange mal andersrum an. Für mich liegt der Wert von Utopien tatsächlich darin, wie zum Beispiel auch, reden wir jetzt aber nicht drüber, der Wert von idealtheoretischen Überlegungen in der politischen Philosophie, ja, letztlich darin, dass wir einen Orientierungspunkt haben. Und einen Orientierungspunkt, der sich erstmal, natürlich nicht vollständig, weil das nicht geht und so weiter, aber der sich in bestimmter Weise erstmal von und dem Jetzt-Zustand abhebt. Und auszeichnet, also da sollten wir eigentlich sein und da sind wir und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir vielleicht und ob wir vielleicht dahin kommen können. So, ja. Das wäre dann eher Bloch und so weiter, ja, das Verständnis von Utopien. Und das ist ja schon was anderes, als eben sozusagen von vornherein aus dem Jetzt loszugehen und mal zu gucken, wo wir überhaupt hinkommen können. Und das dann sozusagen als einen besseren Zustand auszuzeichnen. Weißt du, ich meine? Also ja. Ich finde das ganz wichtig eigentlich, solche Ideale eben zu haben und eben auch als Folien für Diskussionen zu haben.
Ja, ne? Ja. Da haben wir keinen Dissens.
Da haben wir keinen Dissens.
Nein, ich sehe das ganz und ich finde, wir sollten uns eigentlich viel mehr trauen und nicht immer dieses Bedenken tragen, dann irgendwie umsetzen und sagen, ja, irgendwie, ach, das lässt sich doch nicht vermeiden. Ja, das stimmt, lässt sich doch nicht erreichen. Ja, das stimmt, das kann sein, das ist nicht so leicht. Aber wo kämen wir denn dahin, wenn man nicht eben Träume Wünsche hätten, wenn wir da sagen, das ist einfach ein starker Wunsch eben. Und ich glaube, da gibt es sehr viel, was Menschen wirklich schätzen, also Gemeinschaft, aber irgendwie natürlich jetzt nicht ohne Privatsphäre, wie jetzt wir das aus dem 16. Jahrhundert Utopia kennen. So, also ich glaube, wir brauchen das, wir brauchen aber eben auch diesen Blick. Ja, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir es hinkriegen. Also nicht, das geht nicht, okay, dann lassen wir es, sondern okay, dann brauchen wir beides so. Wir brauchen diese Top-Down von einer Vision, einer Utopie, einer Erzählung, einer guten Erzählung, einer positiven Erzählung kommend. Wir brauchen aber auch dieses, naja, was haben wir denn jetzt für Handlungsmöglichkeiten? Aber wir haben eben Handlungsmöglichkeiten.
Genau.
So, oder? So,
ja, genau. Also, weil es ist ja auch häufig so, also mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Ja.
Ich würde
zum Beispiel sagen, ich fände es schon mal eine schöne Vorstellung, eine utopische Vorstellung, wenn man sagen könnte, global hätten alle Menschen die Möglichkeit schon mal ein, was auch immer das bedeutet, ist auch nicht so wichtig, ein menschenwürdiges Leben zu führen. So, und da können wir erstmal bei ganz basalen Dingen anfangen, die dazu beitragen, ja, dass zum Beispiel jeder mal ausreichend zu essen hat oder sowas, ja. Jetzt ist es ja so, dass das, ich glaube, darüber herrscht auch weitgehend Konsens in der Wissenschaft, dass das eigentlich ohne Probleme möglich wäre. Die Restriktionen oder die Gründe, die das verhindern, dahin zu gehen, sind nur letztlich bestimmte Interessen, die verhindern, dass man zum Beispiel global gesehen, ich sage jetzt mal so, Reichtum umverteilt, ja, oder dass man Länder wie das unsere mit bestimmten Pflichten versieht, ja, gegenüber anderen Ländern. Ja. Und deswegen, das ist, glaube ich, genau der Grund, warum man immer genau hingucken muss, was das eigentlich bedeutet. Das geht nicht, ja. Also es gibt Dinge, die tatsächlich nicht gehen, ja, weil sie nicht den Naturgesetzen widersprechen. Aber es gibt auch Dinge, die nicht gehen, weil zu starke Interessen dagegen stehen. Und das sind ja schon mal unterschiedliche, ne, unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, oder? Also
ja, total, absolut.
Ja.
Ja.
Und das kann man ja ganz oft einfach, sieht man ja ganz oft, ne? Also ich finde, man muss immer schon genauer dahinter gucken, warum etwas nicht geht. Ne?
Ja. Bin ich sofort bei dir. Also wirklich, das und das fängt im Kleinen an und im Großen. Ja. Ich finde immer nur, also das ist ein wichtiger Aspekt, dass man hinguckt, warum geht denn was nicht? Ist es nur, weil man keinen Bock hat oder sind es irgendwie starke Interessen? Sind die Anreize falsch oder traue ich es mir nicht zu oder uns als Gemeinschaft oder als Verein oder als Gesellschaft oder als Welt oder was? Ich glaube aber eben genau, dass das auch so ein wichtiger Punkt ist, den man dann einbringt und sagt, aber bitte traut euch doch mal an diese Kraft von Visionen zu glauben und auch an Handlungsfähigkeit. Bei aller Widrigkeit, die wir auch jetzt in diesen Zeiten, sagen hört sich so pathetisch an, aber sehen, es gibt irgendwie, was Dinge sind alternativlos oder Dinge laufen halt nun mal so, wie die laufen in der Politik oder in Wahlarenen oder so. Nein, müssen sie nicht. Und vielleicht zeigt sich, dass Dinge halt auch dann nicht sich verändern lassen, dass Dinge nicht funktionieren, dass der Weg zur Utopie nicht geht. Ja, kann sein, aber das würde ich nicht schon von vornherein ausschließen durch ein Nichtzulassen von solchen Utopien, glaube ich.
Vielleicht kann man ja sich auf Folgendes einigen oder können wir uns darauf einigen zu sagen, dass Utopien so lange Utopien sind, wie sie eben aus welchen Gründen auch immer nicht erreichbar sind.
Oh,
wenn ich mich jetzt auf den Weg machen würde und entsprechende Maßnahmen anfangen würde umzusetzen, um eben eine utopische Vorstellung zu erreichen, dann wird es eigentlich immer weniger eine Utopie, weil es ja dann auch immer näher sozusagen an die Realität kommt.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja.
Also weil angenommen, wir würden einen solchen Zustand erreichen, dann wäre es ja auch per Definition eben keine Utopie mehr, ne? Dann würden wir in diesem Zustand leben, ne?
Ja.
Das heißt, also eine Utopie ist eben nur deswegen eine Utopie, weil sie etwas beschreibt, was eben jetzt gerade nicht der Fall ist und auch nicht der Fall sein kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist das die richtige oder ein besserer Zugang. Ne?
Ja, das stimmt. Und dann aber kommen Visionen ins Spiel, die vielleicht Zugänge ermöglichen, aufweisen, darauf hinweisen, wie es gehen könnte. Und dann entwickelt sich die Utopie langsam auch in eine Möglichkeit.
Ja.
So, dann ist es immer noch nicht sicher, aber es wird eine Möglichkeit, die sozusagen in Reichweite scheint, könnte man sagen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Aber dann sind wir uns ja einig schon, dass eben Utopien auch wichtig sind, dass wir auch einladen dazu, Utopien zu zeichnen, zu entwerfen. Ja. Und
schickt dass uns man sich unsere nicht, eure Utopien, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist genau. Dass man sich nicht entmutigen lassen soll von allzu viel Realismus, gleichwohl aber gilt es natürlich auch, dass man nur mit Utopien natürlich auch nicht weit kommt. Das ist dann auch so ein bisschen Träumerei. Vielleicht braucht man eben beides, oder? Kann man vielleicht so sich einigen oder wir uns einigen, wobei wir heute gar nicht so viel zu einigen haben. Das war ja recht harmonisch eigentlich, was wir heute abgeliefert haben.
Eigentlich,
oder?
Ja. Ja, Andreas, das ist doch ein super Schlusswort eigentlich.
ich hätte jetzt noch einen Aspekt. Wir kommen eigentlich zum Höhepunkt, könnte man sagen, oder?
Werbung.
Genau. Wir wollten nochmal diese Wahlarenen aufgreifen. Mir fiel jetzt auch noch eine Frage an dich, die ich eigentlich hätte stellen können. Das mache ich aber nächstes Mal, Sebastian. Und wir kommen jetzt wirklich nach diesem kleinen Exkurs zum Höhepunkt dieser Sendung. Wir als eigentlich sind wir ein Musikpodcast.
Mit langem Vorlauf dabei. Immer, ne?
Also. Mit langem Vorlauf, genau. Musikpodcast Plus sind wir sozusagen. Hast du was dabei? Hast du einen Tipp?
Ich habe einen dabei, aber du musst ja loslegen immer.
Nee, warum muss ich immer loslegen?
Ja, immer. Okay. Immer. Eigentlich immer.
Okay, pass auf. Ja. Dann habe ich jetzt einen Musiktipp, dann kommst du und dann habe ich noch einen Bonustipp. Den gebe ich am Schluss.
Und du wolltest noch Werbung machen, aber das machen wir
ja. Ja, das ist der Bonustipp.
Ach so, ja, so, ja. Jetzt habe ich es.
Verrat doch nicht schon.
Ja,
alles.
Okay. Ja, gut.
Ja, das versendet also, sich. Pass auf. Also ich hab einen Musiktipp dabei und jetzt, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja nach wie vor diese Schnulzen-Liebeslieder-Schiene fahren will. Heuer habe ich ja ausgerufen, das Jahr dazu.
Ach Mist, jetzt wollte ich heute. Okay, ja, okay.
Okay, ja, kannst du noch umändern deinen Tipp?
Nee, mach mal.
Nee, okay. Also und dann bin ich auf eine Band jetzt gestoßen, die ich sehr, sehr gern höre. Sehr, wirklich sehr gern. Und da gibt's ein Lied, das ist nun so gar nicht Liebeslied schnulzenmäßig. Das ist eins der lustigsten Lieder überhaupt, die ich kenne.
Okay.
Also wirklich. Ja. Und das gröle ich immer mit und meine Frau und ich grölen, das haben das schon gegrölt. Was haben wir das in Autofahrten gesungen? So. Die Band heißt Dr. Hook and the Medicine Show. Die sind bekannt aus Sylvia's Mother. Das ist auch ein schönes Lied, aber langweilig. Das richtig lustige Lied ist Cover of a Rolling Stone. Und das müsst ihr euch mal anhören. Das
kenne ich nicht. Das muss ich hören, ja.
Ja, also gut, das tue ich vielleicht in so eine extra Sebastian-Playlist, weil das ist nicht mein Tipp.
Ach so.
Mein Tipp ist nicht mein Tipp. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das ein wunderbar lustiges und gutes Lied ist. Mein Tipp ist heute tatsächlich.
Das ist ja ein toller Trick, Andreas.
Ich habe von den Besten gelernt, Sebastian. Nee, jetzt pass auf, jetzt unterbrech mich doch nicht die ganze Zeit. Jetzt möchte ich das ein bisschen ruhiger werden, weil jetzt kommt nämlich ein wunderschönes Lied von Dr. Hook in the Medicine Show. Von 1989 und das Lied heißt I Can't Touch the Sun und das ist so ein schönes Lied, das ist mit so viel Herzblut gesungen, das hat irgendwie eine Dramatik, die in der Stimme des Sängers drin ist und die auch in der Musik, in den Harmonien so umgesetzt ist. Es ist wirklich eine Dramatik, eine existenzielle Dramatik, es ist ein richtig, richtig, richtig schönes Lied, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Geht ins Herz, ans Herz, ist was fürs Gefühl, aber nicht ein Schnulzen-Liebeslied, sondern da, wie gesagt, da steckt existenzielle Dramatik drin. Dr. Hook in the Medicine Show, I Can't Touch the Sun. Aber hört euch natürlich auch Cover of a Rolling Stone an.
Das hören wir alles an, auch wenn nur eins davon auf die Playlist kommt. Nein, es gehören auch beide drauf. Wenn die beide so super sind, dann kommen die einfach beide drauf.
Ich habe, glaube ich, noch ein paar, aber jetzt erzähl doch mal du. Wir sind doch alle gespannt, was du
ich hatte
uns
mir
heute
nämlich heute
hast.
Überlegt, weil du ja eben das Jahr der Schnulzen ausgerufen hast und ich habe jetzt darunter nicht nur Liebesschnulzen gefasst, generell Schnulzen, ja. Und jetzt hast du das aber die letzten Folgen, ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Schnulze von dir bekommen haben. Ist schon länger, ja. Also, und jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann muss ich halt das jetzt übernehmen, ja. Wenn da nichts mehr kommt. Es bringt ja nichts.
Sehr also, gut, ja.
Und ich habe einen Song, der eigentlich original von, es ist ein Cover. Der Originalsong ist von Elton John. Aber ich habe diesen Song vor, weiß ich jetzt gar nicht, 15 Jahren oder so mal in dieser Version gehört und ich fand den so grandios. Also du hast es gerade, du kannst es viel besser umschreiben als ich, geht ans Herz, hat verschiedene, auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Themen, die er anspricht. Aber ich finde diese Version besser als das Original. Und der Song, es heißt Rocket Man ist in diesem Fall von My Morning Jacket. Und den möchte ich empfehlen. Das ist ein absolut grandioser Song. Und den habe ich mir jetzt mal wieder angehört. Kann ich nur empfehlen. Also kommt auf die Playlist, hört es euch an. Und damit kommen wir jetzt schon zum dritten Tipp vom Andreas.
Ja, das ist jetzt, so kann man zählen, muss man aber nicht. Aber ich wollte nur noch zu deinem Tipp sagen, das finde ich total spannend. Cover, die besser sind vielleicht als das Original.
Gibt's
und
manchmal.
Irgendwie noch ein, gibt's schon, finde ich nicht selten auch. Und die finde ich aber besonders spannend, weil die ja dann oft einen neuen Aspekt reinbringen, die Musik reduzieren oder anders machen oder auf sagen harmonisch oder vom Text, von der Geschichte her auf was fokussieren mit der Musik oder so. Und drum finde ich das ziemlich cool. Und auch Bands, die man vielleicht gar nicht kennt. Ich kannte jetzt die Band nicht, von daher kenne natürlich den Rocketman, aber gibt es ja auch einen Film, der so heißt, gell? Über Elton John. Und
genau.
Ja, spannend. Also insofern, vielen Dank. Finde ich richtig gut, guten Hinweis. Ja, ich habe noch einen Bonustipp für die, die nicht nur Podcast hören, wobei es das dann auch als Podcast geben wird, sondern die auch Radio hören. Am Dienstag, den 5. Mai, also wir erscheinen am 1. Mai 2026 und nur 4 Tage später, am 5. Mai, kommt in Bayern 2 Radio Wissen. Am Nachmittag nach den 15 Uhr Nachrichten ein Beitrag über Dissenspflege. Dissenspflege von der Kunst der gelungenen Auseinandersetzung heißt der Beitrag. Und den habe ich geschrieben, war jetzt auch bei der Produktion dabei und kann allen empfehlen, die uns hier im Podcast nicht glauben, was Dissenspflege ist, da mal reinzuhören. Nee, das nicht, aber da erzähle ich so ein bisschen was, was wir auch schon hier ganz am Anfang dieses Podcasts erzählt haben, wo wir uns auch mit Dissens, was ist denn das, wie gehen wir mit anderen um, an Menschen, die ganz anders denken. Das habe ich dann noch ein bisschen aufgedröselt und es kommt auch wieder jemand zu Wort, den wir alle schon kennen, verraten aber auch noch nicht wer. Also hört es euch an, das gibt's dann auch ab Dienstag Nachmittag oder abends vermutlich im Podcast Radio Wissen, Bayern 2 Radio Wissen, den es auch überall gibt, wo es Podcasts zu hören gibt. Also hört euch das an, da freuen wir uns natürlich dann auch über Rückmeldungen oder Ergänzungen, Kommentare. Ansonsten gibt es in den Shownotes einiges, was wir jetzt erzählt haben, auch verlinkt. Und
genau, da also erstmal wollte ich noch sagen, herzlichen Glückwunsch dazu, Andreas, zu dieser Sendung, das möchte ich schon mal sagen. Ich finde es natürlich schade, dass beim BR2 natürlich nicht die Aufrufzahlen erreicht werden wie bei uns, aber
ja, es ist nur der Bayerische Rundfunk.
Genau, also man muss.
Aber vielleicht können wir jetzt ein paar Hörer dahin.
Wir können ein paar abgeben. Also von daher ist das. Nein, also finde ich total super. Und ich bin auch schon sehr gespannt und werde mir die das auch auf jeden Fall anhören. Wahrscheinlich eher als Podcast dann, weil 15:05 unter der Woche ein bisschen schlecht. Also macht das auf jeden Fall, hört euch das an, das wird super. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, Andreas.
Ja.
Wir machen ja gerade eine kleine Umfrage.
Oh, sehr gut.
Wir packen dazu auch einen Link in die Shownotes, würde ich sagen. Sind euch allen da draußen sehr dankbar, wenn ihr da einfach mal draufklickt und die paar Fragen, die wir da für euch zusammengestellt haben, beantwortet.
Es geht ganz schnell, wirklich, es ist komplett anonym, wir sind nicht an euren persönlichen Daten interessiert. Wir wollen so ein bisschen wissen, wie ihr Podcast hört und was ihr euch von Podcasts erwartet und auch speziell von Philosophie-Podcasts. Und da würden wir uns, da kann ich mich nur anschließen, wirklich sehr freuen. Es geht ganz schnell. Link in den Shownotes und dann helft ihr uns und euch.
Ja, so ist das.
Wenn wir einfach noch besser werden.
Ja.
Ja.
So ist es. Ja. Also dann und ansonsten natürlich alle anderen Links, Social Media, ne? Also wie immer schreibt uns wie wild, geht auf unsere Social Media Kanäle, findet ihr alles im Linktree, auch in den Shownotes. Ja, haben wir das auch?
Haben wir das auch, ja.
Hast du noch was?
Du, ich glaube, ich wäre fertig. Ich würde jetzt Feierabend machen.
Ja, ich glaube ich auch. Dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens. Ja, Andreas, du hast jetzt von Utopien, von Visionen und ich weiß gar nicht von noch was gesprochen.
Was ich an einem Mann mal so daherrede.
So. Jetzt wieder mal.